Ein unbekannter Wagen verfolgt ihn seit Stunden. Er beobachtet es im Rückspiegel. Beim Frühstück im Hotel sitzen plötzlich drei schweigsame Gestalten am Nachbartisch. Das ist nicht der Anfang eines Krimis. Das ist der Alltag unseres Korrespondenten in China. Aber das war nicht immer so. Wie das chinesische Regime die Pressefreiheit immer weiter einschränkt, erzählt uns ARD-China-Korrespondent Benjamin Eisel. Er verrät uns auch, wie er es schafft, der allgegenwärtigen Überwachung zu entkommen, um weiterhin berichten zu können. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 3. Mai, der Tag der Pressefreiheit. Hallo Benjamin.
Hallo Viktoria.
Platz 172 von 180. Da steht China seit heute Morgen beim aktuellen Ranking für Pressefreiheit von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Das ist jetzt erstmal eine Zahl. Benjamin, wie zeigt sich das für dich denn ganz konkret in deinem Arbeitsleben im Alltag als Journalist in China?
Ganz offensichtlich ist es, wenn man zum Beispiel von der Polizei verfolgt wird. Hier jetzt zum Beispiel war ich letztes Jahr an der russischen Grenze, wollte eine Reportage machen über das Verhältnis zwischen Russland und China, das ja seit dem Ukraine-Krieg vor über 2 Jahren, seit dem Beginn immer enger geworden ist. Und da ist die Polizei auf mich aufmerksam geworden. Und irgendwann war ich in dieser Grenzstadt relativ viel im Taxi unterwegs und irgendwann ist mir eben aufgefallen, ui, da fährt immer der gleiche VW hinter uns her. Und ich habe den dann eben auch mal gefilmt. Und das war dann tatsächlich so dieses Auto, da saßen 3 Männer drin. Das hat unser Taxi, mein Taxi, überall hin verfolgt, überall, wo ich hingefahren bin. Die Leute sind nicht ausgestiegen, die sind nicht eingeschritten, aber sie haben immer gehalten, wenn wir gehalten haben. Und waren immer auf einer bestimmten Entfernung, immer hinten dran, haben also immer beobachtet, was ich gemacht habe, wo ich hingefahren bin.
Warum verfolgen die dich?
Ich glaube, die verfolgen mich einfach aus dem Grund, dass sie kontrollieren wollen, was ich da mache. Und das ist eben in den vergangenen Jahren immer stärker geworden, dieser Kontrollzwang von der kommunistischen Partei, von oben bis nach unten. Alles muss unter Kontrolle sein. Und gerade in so kleinen Städten, wo die Polizei nicht viel mit ausländischen Journalisten zu tun hat, gerade in jetzt vielleicht so einer Grenzregion, da werden die dann einfach getriggert, da ist ein ausländischer Journalist und dann fahren die einfach hinterher. Einfach vielleicht auch, um keinen Fehler zu machen, denn ja, möglicherweise mache ich irgendwas, interview irgendjemanden und dann heißt es nachher, warum habt ihr nicht aufgepasst? Und dann fahren die mir lieber den ganzen Tag hinterher.
Wie hat sich das angefühlt?
Also wenn da ein Auto die ganze Zeit hinterherfährt und man sieht, da sitzen 3 Männer drin und die beobachten einen die ganze Zeit, also das fühlt sich nicht toll an. Mhm. Aber irgendwie muss man ja damit klarkommen, muss ich damit klarkommen. Mhm. Ich kenne Kollegen, die gehen dann hin und sprechen die an. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe natürlich irgendwie auch mal kurz drüber nachgedacht, ob ich da jetzt hingehe, aber was weiß man auch nicht, dann fahren die vielleicht weg oder die sagen mir ja auch nichts. Aber Okay. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man verfolgt wird, das kann ich schon mal sagen. Ja.
Und woher wissen die dann überhaupt, dass du da sein wirst oder andere Journalistinnen oder Journalisten?
Es gibt natürlich in einem Überwachungsstaat wie China sehr viele Möglichkeiten, für die das rauszufinden. Die können die Kommunikation überwachen, es können mich irgendwelche Leute verpfeifen, es kann ein Polizist im Vorbeigehen aufmerksam geworden sein auf mich, weil ich bin ja schon auffällig, 1,90 groß, knapp rote Haare, ich falle einfach auf in China. So kann man aufmerksam werden oder, und das war glaube ich in dem Fall auch der Fall, das war nämlich am zweiten Tag meiner Recherche dort an der russischen Grenze, dass einfach, wenn man ins Hotel eincheckt abends, dann muss man sich mit seinem Pass einchecken, da steht drin, dass ich Journalist bin und dann geht einfach so eine Alarmierungskette los und die Polizei wird alarmiert, hier ist ein Journalist, ein Ausländischer. Und dann werden die auf einen aufmerksam und dann ist es eben meistens so, wenn man eine zweitägige Recherche macht und übernachtet in einem Hotel, dann sind die am zweiten Morgen, sitzen die dann in der Lobby und verfolgen einen dann einfach, egal wo man hinfährt.
Und wie gehst du damit um? Also gibt es Möglichkeiten, wie du wenigstens so ein bisschen unterm Radar bleiben kannst, um deine Arbeit machen zu können?
Eine Garantie gibt es natürlich nie, weil man auch die Kommunikation überwachen kann, wie gesagt, oder weil, wenn ich zum Beispiel Zug fahre oder fliege, auch Zugtickets sind immer an den Namen und den Reisepass gebunden, also da steht meine Passnummer drauf. Mhm. Das heißt, wenn die das irgendwie das System durchsuchen würden, würden sie mich finden, aber es funktioniert häufig, dass man eben mit dem ersten Flugzeug irgendwo hinfährt oder mit dem ersten Zug und dann eben versucht, so schnell wie möglich, bevor man ins Hotel eincheckt, alles zu erledigen, was man erledigen möchte.
Mit dem ersten Zug meinst du mit dem ersten an dem Tag, also ganz früh morgens?
Genau, genau. Okay. Ganz früh morgens, genau. Dass man eben ganz früh morgens versucht, irgendwo hinzukommen und dann so spät wie möglich ins Hotel eincheckt und dann eben versucht, die Dinge zu erledigen, die man erledigen möchte, die wichtigen Dinge. Und dann eben einfach hoffen, dass man nicht entdeckt wird. Und dann, ja, kann man ins Hotel einchecken. Und es ist ja auch nicht so, dass immer die Polizei kommt. Mhm. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo man ist. Es gibt natürlich Gegenden, die sind sensibler, also gerade so Grenzregionen, aber auch innere Mongolei, Xinjiang im Westen, das man ja hauptsächlich kennt wegen der chinesischen Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Uiguren dort, dieser mehrheitlich muslimischen Minderheit. Da kann man häufig damit rechnen, dass die Polizei dann auf der Matte steht.
Du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren ARD-Korrespondent und du kennst China, das Land und die Leute schon länger. Seit wann ist das denn so, würdest du sagen? Seit wann überwachen die Chinesen in dieser Form und ist die Pressefreiheit so eingeschränkt?
Ich war das erste Mal 2014 länger in China mit einem Austauschprogramm für Journalisten und Journalistinnen. Dieses Programm wurde aber kurz danach eingestellt, weil es gar nicht mehr möglich war, so einen Austausch zu machen, weil sich eben auch die Situation hier in China, was die Pressefreiheit angeht, so verschlimmert hat. Damals noch, als ich das 2014 gemacht habe, war es noch entspannter. Das war keine Demokratie hier, es gab keine Pressefreiheit, es gab keine Meinungsfreiheit. Die gab es seit 1949 nie, das muss man ganz klar so sagen in China. 1949 wurde die Volksrepublik China gegründet von Mao Zedong. Das war immer ein autokratischer Staat, aber es gab eben Zeiten, da gab es mehr Freiheit. Da wurde nicht so stark durchgegriffen. Da gab es auch chinesischen Journalismus, also es gab Journalistinnen und Journalisten, die hier berichtet haben, kritisch Dinge aufgedeckt haben.
Der Skandal um verseuchtes Milchpulver in China weitet sich aus. Mittlerweile mussten nach offiziellen Angaben mehr als 50.000 Kinder ärztlich behandelt werden.
Ich bin total entsetzt, was hier passiert. Als Mutter macht es mich natürlich wütend, wenn ich höre, dass nun selbst Frischmilch unsicher ist. Und wer weiß schon, ob nicht noch mehr Produkte betroffen sind. Der Skandal ist auch ein politisches Problem, denn er wurde, wie so oft in China, monatelang vertuscht.
Seien es Korruptionsfälle auf lokaler Ebene, Umweltverschmutzung, Umweltskandale, Lebensmittelskandale.
Er ist für die chinesische Staats- und Parteiführung gleichsam ein nationales Heiligtum, der gigantische Drei-Schluchten-Staudamm. Jetzt offenbart dieser offizielle Prüfbericht, hunderte Millionen Yuan, zig Millionen Euro für das Projekt wurden veruntreut. Es geht um umgerechnet 30 Millionen Euro. Dieses Geld war für die Umsiedler gedacht, ist aber nicht bei ihnen angekommen. Teilweise wurden Abrechnungen und Quittungen gefälscht.
Und das war so, glaube ich, in den frühen 2000ern hatte das so eine Blütezeit. Das war nicht so, dass es eine freie Medienlandschaft gab, aber es gab eben bestimmte Medien, die konnten, unter bestimmten Umständen konnten die ihre Arbeit machen. Das gab es zum Teil noch, als ich 2014 hier in China war. Und es wurde dann aber in den letzten 10 Jahren immer weniger. Das ging einher mit Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef, dem damaligen, noch recht früh im Amt sich befindenden Staats- und Parteichef, jetzt heute seit über 10 Jahren. Er ist jetzt in seiner dritten Amtszeit, hat seine Macht ausgebaut, die Macht der kommunistischen Partei. Und gleichzeitig ist eben die Pressefreiheit weniger geworden und sie ist heute tatsächlich so niedrig wie nie zuvor.
Und woran hast du das dann konkret gemerkt, dass die Pressefreiheit weiter eingeschränkt wird?
So ein Beispiel, woran man ganz deutlich sieht, wo es hingeht, das ist Hongkong. Hongkong wurde 1997, damals war es noch eine britische Kolonie, an China übergeben. Und die chinesische Staats- und Parteiführung hat damals den Briten zugesagt, dass es für 50 Jahre eine Übergangsfrist geben soll mit Pressefreiheit, mit Meinungsfreiheit, mit Rechtsstaatlichkeit. Also, dass quasi Hongkong zwar chinesisch ist, aber all diese Freiheiten behält. Und das ist eben komplett verschwunden in wenigen Jahren. 2019 gab es Proteste in Hongkong.
In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ist es erneut zu gewalttätigen Protesten gekommen. Mehr als 10.000 Menschen forderten im Bezirk Sha Tin den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam sowie freie Wahlen. Die Proteste richten sich gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz und gegen fliegende Händler aus China. In der Innenstadt Hongkongs protestierten überwiegend Journalisten gegen Polizeigewalt.
Da wurde zunächst protestiert gegen ein Auslieferungsgesetz, das Menschen aus Hongkong nach China an das festlandchinesische Justizsystem ausgeliefert werden können.
Vor dem Haupteingang zum Campus der Polytechnischen Universität stehen sich Polizisten und Protestierende gegenüber. Die prodemokratischen Aktivisten haben mit Regenschirmen und anderen Gegenständen eine Art Schutzwall errichtet.
Die wollten das nicht, weil sie eben gesehen haben, in China gibt es keine Rechtsstaatlichkeit und hier bei uns in Hongkong gibt es das nicht.
Hongkonger Bürger haben uns die Lebensmittel gebracht und alles ist kostenlos. Sie unterstützen uns, weil sie wissen, dass die meisten von uns hier nichts zu essen haben, weil wir von der Polizei umzingelt sind. Und viele schicken uns Nachschub, damit wir weiter protestieren können und für Freiheit und Demokratie in Hongkong kämpfen können.
Und dann ist was passiert, die Polizei in Hongkong ist relativ radikal gegen diese Proteste vorgegangen, hat sie beendet. Dann ging 2020 Corona auch noch los. Das hat dann den Behörden nochmal geholfen, diese Proteste zu unterdrücken, weil eben auch die Versammlungsfreiheit eingeschränkt wurde. Nicht nur in Hongkong, ja auch in vielen anderen Ländern der Welt. Das heißt, die hatten dann noch mehr Argumente zu sagen, ihr dürft euch nicht versammeln. An diesem Beispiel Hongkong kann man sehen, meiner Meinung nach, in welche Richtung es geht in China. Als ich 2019 dort war und Leute interviewt habe, die da protestiert haben, die haben mir noch ganz offen in ein Mikrofon gesagt, wir sind hier, um gegen die kommunistische Partei zu demonstrieren. Wir sind hier, um uns für Demokratie einzusetzen. Wir sind hier, um die Freiheiten, die wir in Hongkong jetzt noch haben, zu bewahren. Und diese Freiheiten gibt es heute größtenteils nicht mehr. Und Menschen in Hongkong würden sich auch heute nicht mehr so offen äußern. Wenn man da mit einem Mikro kommt, heute ist es ganz ähnlich wie in China. Die Leute trauen sich nicht mehr.
Ja, diese Einschnitte in die Freiheitsrechte in China während der Corona-Pandemie.
Während der Rest der Welt sich mehr oder weniger daran gewöhnt, mit dem Coronavirus zu leben, lässt China nicht von seiner Null-Covid-Politik.
Die Bilder haben, glaube ich, viele noch im Kopf, wie da ganze Städte abgeriegelt wurden. Die Menschen wurden über einen sehr langen Zeitraum wirklich eingesperrt.
Wir werden ständig von mehreren Polizeiwagen verfolgt. Unser Interviewpartner von heute Morgen hat sich gemeldet. Die Leute im weißen Anzug kamen zu mir und fragten, mit wem hast du gesprochen? Ich habe gesagt, ich habe mit ausländischen Freunden gesprochen, denen ich beim Umzug geholfen hatte. Daraufhin sagten sie, du hast sogar ausländische Freunde, du gehst nicht mehr raus. Jetzt ist er hier auf unbestimmte Zeit eingesperrt.
Wie war das denn für dich, in dieser Zeit als Journalist zu arbeiten?
Es wurde sehr viel kontrolliert in China, wie man sich bewegt hat, wo man sich bewegt hat. Es wurden beispielsweise Mobilfunkdaten ausgewertet. Es wurden anhand von Corona-Tracking-Apps, die alle benutzen mussten, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Es wurde kontrolliert, wo man hingegangen ist. Und das hat natürlich auch die Bewegungsfreiheit von uns Journalistinnen und Journalisten eingeschränkt in China. Denn man konnte relativ einfach quasi Leute festsetzen. Man ist zum Beispiel irgendwo hingefahren, um jemanden zu interviewen. Aber ich komme aus Peking, da gab es eben einen Corona-Fall in meinem Bezirk, in dem ich dann auch bewegungstechnisch registriert wurde. So, dann fahre ich irgendwo hin, dann sagen die, ah, du kommst aus Peking, jetzt musst du erstmal eine Woche in Hotelquarantäne. Und das hat natürlich die Bewegungsfreiheit auch von uns Journalistinnen und Journalisten eingeschränkt. Und die Pressefreiheit, von der ohnehin nicht viel da war, hat sich dadurch nochmal verschlechtert. Das ist jetzt vorbei. Diese Null-Covid-Politik existiert nicht mehr. Wir können uns wieder freier bewegen. Mhm. Besser als vor Corona ist es allerdings nicht geworden.
Also, du hast uns jetzt erzählt, wie das chinesische Regime dich immer mehr in deiner Arbeit einschränkt. Und auch, dass es sowas wie eine chinesische freie Presse eigentlich gar nicht mehr richtig gibt im Land. Wie begegnen dir denn die Menschen in China, wenn du mit ihnen sprechen willst?
Es ist natürlich so, in Deutschland greife ich zum Hörer, wenn irgendwo was passiert und rufe irgendeine Behörde an oder rufe die Polizei an oder die Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt oder rufe in einem Betrieb an und kann irgendwelche Fragen stellen, kann irgendwo hinfahren. Leute sprechen im Idealfall oder im Normalfall sogar mit mir und das gibt's hier nicht. Also ich kann hier nicht irgendwo anrufen bei einer Behörde und sagen, was ist denn da los? Die sagen, oh, wer seid ihr? Oh, ist das ein Interview? Oh, schick mal einen Fax. Schickst einen Fax, kriegst du keine Antwort. Das ist so der normale Verlauf.
Also die Leute haben Angst, mit dir als Journalist zu sprechen?
Die Leute haben Angst, mit mir als Journalist zu sprechen oder sie haben ein Verbot. Sie dürfen nicht mehr mit uns sprechen. Da gibt es auch Kampagnen, dass ausländische Journalisten als Spione bezeichnet werden, dass man da vorsichtig sein muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch Experten eigentlich nicht mehr mit uns sprechen. Gegen Ende des letzten Jahrzehnts, also 2018, 2017, 2019, da konnte man noch relativ einfach auch Professoren finden an chinesischen Unis, die einem eine Einschätzung gegeben haben. Auch wenn das meistens, das muss man sagen, im Sinne der kommunistischen Partei war. Also die haben sich selten kritisch geäußert. Aber sie haben noch mit uns gesprochen. Wir haben da Stimmen bekommen, chinesische Experten, die bestimmte Dinge eingeschätzt haben. Das ist heute de facto null. Also das ist wirklich eine extreme Ausnahme, wenn es noch einen Professor oder eine Professorin gibt an einer Hochschule, die mit uns spricht. Hochschulen sind während der Corona-Pandemie komplett abgeriegelt worden. Da kommt man nur noch mit Gesichtserkennung häufig rein oder mit Ausweis. Und Professoren sprechen nicht mehr mit einem. Das ist eine Informationsquelle, ein Zugang, der komplett versiegt ist. Also da gibt's für uns keinen Zugang mehr. Mhm. Und das zieht sich eben durch ganz, ganz viele Ebenen, dass es uns unseren Arbeitsalltag sehr schwer macht.
Und mal angenommen, du hast den ersten Zug genommen, du hast noch nicht im Hotel eingecheckt, also du bist sozusagen noch ungestört, hast noch keine Verfolger hinter dir. Wenn du jetzt auf der Straße nachfragst bei Leuten, gibt's da überhaupt noch jemanden, der sich dir als Journalist gegenüber kritisch über die Regierung äußert?
Das passiert schon manchmal, dass wenn man mit Leuten spricht auf der Straße, wenn die merken, das ist nur ein Radiomikrofon und wir machen kein Foto und ich will keinen Namen wissen, dann äußern sich Leute auch manchmal kritisch, aber es ist wirklich die extreme Ausnahme. Also das gibt's wirklich sehr wenig. Das hängt natürlich auch einen Schritt weit damit zusammen, denke ich, dass die Leute eben größtenteils Staatsmedien konsumieren, die natürlich auch einfach die Meinung des Staates wiedergeben. Also der Diskurs findet nicht an Unis statt. Es gibt de facto keine Zivilgesellschaft mehr. Und in den Medien findet dieser Diskurs auch nicht statt. Und deswegen spiegeln die Leute auch häufig, wenn man sie fragt, eine unkritische Haltung wieder und eben häufig die Haltung des Staates. Wenn ich jetzt zum Beispiel was zum Thema Umweltverschmutzung mache, gibt es einfach sehr wenige NGOs, die sich kritisch damit auseinandersetzen, die sagen würden, China macht zu wenig, was den Klimawandel angeht beispielsweise. Das findet man hier im Land nicht. Da muss man dann immer gucken, außerhalb Chinas, wer hat sich damit auseinandergesetzt, wer kann mir das vielleicht einordnen.
Okay. Also die chinesische Regierung hat auch die Überwachung im Netz immer weiter ausgebaut. Zugang zu westlichen Messenger-Diensten oder dem Internet, wie wir es kennen, gibt es ja ohnehin nicht in China. Wie wirkt sich diese technische Überwachung auch von Geräten denn auf deine Arbeit aus?
Also ich gehe davon aus, dass meine Kommunikation überwacht wird. Insbesondere die Kommunikation, die ich mit meinem chinesischen Telefon mache, mit meiner chinesischen Mobilfunknummer und ganz besonders mit WeChat, das ist die chinesische Chat-App, mit der man aber, ist ähnlich wie WhatsApp, mit der kann man aber nicht nur Nachrichten schicken, sondern man kann damit auch bezahlen und das ist Social Media und Livestreaming, also das ist alles in einer App. Die nutzen eigentlich alle Chinesen, man kommt ohne diese App nicht weiter und fast die gesamte Kommunikation mit Chinesinnen und Chinesen untereinander, aber auch mit mir, findet über diese App statt. Das liegt daran, dass ausländische Apps hier nicht funktionieren. Man kann die sich gar nicht auf sein Telefon holen. Und zum anderen ist das chinesische Internet ja A, krass zensiert und B, krass abgeschottet vom Rest der Welt. Das ist so gewollt. Also ein Grund ist mit Sicherheit, weil man natürlich chinesische Tech-Firmen fördern möchte und dieses Einkommen nicht mit ausländischen Unternehmen teilen will. Das andere ist eben die Kontrolle, weil alles, was im chinesischen Internet passiert, kann von der Staats- und Parteiführung kontrolliert werden. Und zum Beispiel so auch die Kommunikation. WeChat ist nämlich zum Beispiel nicht verschlüsselt im Vergleich jetzt zu WhatsApp oder Signal. Das kann mitgelesen werden und das wird auch mitgelesen. Das merkt man zum Beispiel teilweise auch bei Recherchen.
Aha, und also zum Beispiel, woran merkst du dann, dass das mitgelesen wird?
Das merkt man dann meistens daran, dass wenn man sich zum Beispiel verabredet für ein Interview mit jemandem auf WeChat und das ist vielleicht ein Thema, das ein bisschen sensibel ist, dann kann es passieren, dass die Leute einem absagen, kurz bevor man zum Interview fährt, dass sie dann sagen, ah, vielleicht doch lieber nicht, ich habe es mir nochmal überlegt. Manche Leute sind auch ehrlich, haben gesagt, hier, die Polizei hat sich gemeldet. Und klar, die melden sich, weil sie die Kommunikation mitlesen, das ist ganz klar. Deswegen muss man, wenn man sich verabredet für Themen, die vielleicht ein bisschen sensibel sind, was inzwischen eigentlich fast alles ist, muss man eben verzichten auf WeChat. Naja, was macht man, wenn die Leute keine anderen Programme haben? Das ist gar nicht so einfach.
Wenn man weiß, dass dort mitgelesen wird und diese Menschen dann von der Polizei eingeschüchtert werden, dann ist es ja auch eine potenzielle Gefahr für die Menschen, mit denen du da sprichst, ne?
Absolut. Also bei bestimmten Themen, bei hochsensiblen Themen kann man das nicht riskieren. Da herrscht, glaube ich, Konsens auch bei Journalistinnen und Journalisten in China, dass man das zum Beispiel mit Uiguren in Xinjiang, mit der mehrheitlich muslimischen Bevölkerungsgruppe, die unterdrückt wird von der chinesischen Staats- und Parteiführung, dass man mit denen nicht auf WeChat kommuniziert. Deswegen muss man Workarounds finden. Kommunizieren mit Apps, die verschlüsselt sind, geht häufig nicht. Oder einfach hinfahren und vorher nicht mit den Leuten sprechen. Das ist so ein bisschen so Guerilla-Journalismus, weil man wenig planen kann. Am besten früh hinfahren, erster Flug am Morgen, erster Zug hinfahren und dann einfach gucken an einem Ort, dass man irgendwie Leute erwischt, ohne mit denen vorher kommuniziert hat. Das klappt nicht immer, das klappt manchmal. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Journalismus als den, den man jetzt irgendwie in einer Demokratie betreiben könnte, wo Presse, Meinungsfreiheit herrscht, wo man Dinge einfach planen kann.
Ja. Und das führt ja zu einem total großen Problem, weil man dann ja gar nicht mehr die Stimme hört von zum Beispiel unterdrückten Minderheiten oder von Menschen, die sich kritisch äußern, von Experten. Also man kommt ja gar nicht mehr an dieses Wissen heran und es bleibt ja verborgen. Ne? Die Menschen haben ja gar keine Stimme mehr.
Da unterstelle ich einfach mal der chinesischen kommunistischen Staats- und Parteiführung, dass das das Ziel ist. Dass sie eben nicht möchte, dass diese Menschen sprechen. Und da muss man schon denen attestieren, das haben sie ein Stück weit auf jeden Fall erreicht. Nicht 100%, wir finden immer noch Leute, die sprechen dann häufig eben anonym. Also entscheide ich mich dazu, dann keine Namen zu nennen beispielsweise oder genaue Orte. Und aber ja, wie gesagt, bestimmte Menschen möchte man auch nicht interviewen, einfach um sie nicht zu gefährden. Und da muss man sich dann häufig darauf verlassen, dass man mit Menschen sprechen kann, die China verlassen haben, die im Ausland leben und sich dann eben dort entsprechend äußern, um hier Leute nicht zu gefährden.
Welche Form von Journalismus gibt es noch in China?
Chinesischen Journalismus gibt es nicht mehr so viel. Also es ist halt hauptsächlich Verlautbarungsjournalismus, es ist hauptsächlich staatlich kontrollierte Propaganda, da kann man natürlich ein großes Fragezeichen dahinter stellen, ob man das noch Journalismus nennen möchte. Weil eben keine kritische Auseinandersetzung mehr mit Dingen stattfindet, größtenteils. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich 2014 diesen Austausch gemacht habe für deutsche und chinesische Journalistinnen und Journalisten. Und ich war in China damals mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und ebenso waren chinesische Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Und die, zu denen ich noch Kontakt habe, von denen ist keiner mehr im Journalismus tätig. Die haben alle aufgehört, weil es eben nicht mehr möglich war hier in China. Und nicht erst vergangenes Jahr, sondern eigentlich schon 2016, 17 war das eigentlich schon vorbei.
Wie erfolgreich ist China denn mit dieser Strategie? Also wie gut klappt das überhaupt? Kann das klappen? Das kann man sich ja auch super schwer vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, so eine Form von Überwachung und Unterdrückung.
Ich finde, dass das ganz gut klappt eigentlich. Also die sind da schon sehr erfolgreich mit dieser Strategie, Meinungsfreiheit einzuschränken, Pressefreiheit einzuschränken. Das funktioniert ganz gut. Was das mit einer Gesellschaft macht auf Dauer, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Was meinst du, wird die so bleiben? Kann die erstmal für immer so bleiben? Oder wird sich da irgendwann mal was dran ändern?
Also ich habe gesehen, wie es die letzten 10 Jahre bergab gegangen ist mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit, wie die Kontrolle der Kommunistischen Partei ausgebaut wurde. Ich wünsche mir, dass es hier nochmal freier wird, auch für meine Zeit, die ich hier noch in China habe als Korrespondent, für die Kolleginnen und Kollegen, die nach mir kommen. Aber vor allem wünsche ich mir das für die Chinesinnen und Chinesen, die hier leben und auch für die chinesischen Kolleginnen und Kollegen, die früher mal journalistisch gearbeitet haben und es heute nicht mehr tun können. Also ich wünsche mir natürlich, dass sich hier was ändert zugunsten der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit. Ich glaube, das muss man sich als Journalist wünschen, weil wir als Journalisten nur in einem solchen Umfeld ja unsere Arbeit richtig machen können. Und Journalismus bedingt Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit bedingt Journalismus. Natürlich wünsche ich mir, dass sich hier was verändert. Besonders optimistisch bin ich im Moment nicht, wenn man sich anguckt, eben wo der Trend hingegangen ist.
Benjamin, vielen Dank dir.
Victoria, vielen Dank dir.
Bis dann. Ciao. Nächste Woche schauen wir in ein Land, das im Ranking der Pressefreiheit nur wenige Plätze vor China liegt, Russland. Wie sich russische Propaganda verbreitet, sogar bis in den Bundestag, das erfahrt ihr dann am Montag hier bei 11KM. Autor der heutigen Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Moritz Ferle. Produktion Jonas Teichmann, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Und passend zur heutigen Folge gibt's natürlich wieder einen Podcast-Tipp. Welt macht China. In dem ARD-Podcast bietet ein Team aus aktuellen und ehemaligen Korrespondenten und China-Expertinnen Hintergründe, Analysen und Stimmen.
Dajia hao, hier ist Joyce Lee, Host vom ARD-Podcast Welt macht China. Wir schauen auf dieses riesige und spannende Land. Es geht um Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Klima und wir räumen mit Klischees auf. Eines meiner Lieblingsfolgen ist Weniger Kinder, mehr Alte. Wird Chinas Aufstieg ausgebremst? Da geht es um den demografischen Wandel in China und das ist eine Folge mit sehr vielen persönlichen Geschichten und Schicksalen, die uns zeigen, wie politisiert das Thema Kinderkriegen in China ist. Und außerdem bietet uns die Folge einen direkten Einblick in die heutige chinesische Gesellschaft. Welt macht China findet ihr in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.